Wenn das Jahr so richtig gut war, und ich habe gerade schon gesagt, über 20% plus jetzt schon, dann ist die Jahresendrallye auch immer besonders gut ausgefallen. Gold hat seit Anfang des Jahres 48% zugelegt. Bei Euro-Dollar würde ich das ausblenden, das vermeintliche Währungsrisiko.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Schwungmasse-Podcast-Folge. Ich bin Alicia, mir virtuell gegenüber sitzt Jessica Schwarzer, eine bekannte Stimme für alle treuen HörerInnen. Also Jessica ist Börsenjournalistin und heute mal wieder zu Gast für ein kleines News-Update zur aktuellen angespannten Lage, würde ich es mal sagen, rund um den amerikanischen Leitzins, den schwachen Dollar und was das für uns als Anlegerin bedeutet, das möchte ich natürlich wissen. Am Ende gibt es noch einen Ausblick auf die diesjährige Jahresendrallye, was wir erwarten können, was das für unser Geld bedeutet und darauf freue ich mich. Auf jeden Fall herzlich willkommen, liebe Jessica.
Danke dir, liebe Alicia. Ich freue mich auch immer wieder sehr, mal bei euch zu sein, auch wenn es nur virtuell ist.
Ja, genau, virtuell, aber im Podcast ja super schön, dass es immer gut zu integrieren ist in den Alltag. Vielleicht sage ich noch mal kurz vorab, wir haben eine Podcast-Folge mit Anne Schwedt gemacht. Das ist so eine Basiswissensfolge rund um die amerikanische Notenbank. Also wer da noch mal tiefer einsteigen möchte, der hört diese Folge vielleicht noch mal vorab, weil ich frage direkt, die amerikanische Notenbank Fed hat den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Was bedeutet das jetzt konkret vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage und der geopolitischen Spannung für uns?
Also erstmal ist es grundsätzlich gut, wenn Zinsen sinken, weil damit wird das Geld billiger. Was heißt das? Wenn die Zinsen sinken, können sich Unternehmen und Staaten natürlich auch günstiger refinanzieren. Man möchte damit die Wirtschaft ankurbeln, Investitionen günstiger machen, überhaupt da wieder einen Anreiz geben. Man muss da aber schon ein bisschen genauer hinschauen, warum werden Zinsen gesenkt? Wir haben ja steigende Zinsen, stark steigende Zinsen erlebt, um die Wirtschaft ein bisschen abzubremsen, damit die Inflationsraten wieder runtergehen. Das ist fast erreicht. Dann schaut die amerikanische Notenbank Fed noch auf andere Daten, Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarkt etc. pp. Und sieht halt jetzt, dass da Luft ist, um die Zinsen wieder ein bisschen zu senken. 25 Basispunkte. Es wird erwartet, dass es nochmal einen Zinsschritt in diesem Jahr gibt und im nächsten Jahr weitere. Das ist also erstmal gut, weil es die Wirtschaft stimuliert. Und wir haben das auch an den US-Börsen gesehen. Die legen nämlich regelmäßig zu, wenn die Fed die Leitzinsen senkt. Allerdings muss man auch da wieder genauer hinschauen. Häufig wird es ja erwartet. Es wird ja einmal viel zwischen den Notenbanksitzungen gesprochen. Auch Jerome Powell, der Fed-Chef, äußert sich. Andere Notenbanker äußern sich. Also häufig ist es schon sehr gut vorbereitet, was dann in der eigentlichen Sitzung passiert und die Börsen nehmen das dann vorweg. Es ist also nicht unbedingt der Tag der Notenbanksitzung, an dem es dann aufwärts geht. Es passiert schon ein bisschen früher. In Europa ist das übrigens ein bisschen anders. Die europäischen Börsen, die reagieren da etwas verhaltener auf Zinsschritte. Das hat unter anderem auch den Grund, dass die Europäische Zentralbank eine andere Aufgabe hat als die Fed. Denn bei der EZB geht es eher um Preisstabilität als eben um Wachstum und bei der Fed auch um Wachstum. Also die steuern da schon so ein bisschen die Wirtschaft. Das ist ein bisschen wirtschaftspolitischer. Also im Augenblick ist das gut für die US-Wirtschaft. Es ist gut auch mit Blick auf die geopolitischen Spannungen. Die Zölle, die Donald Trump verhängt, werden ja nicht nur die Einnahmen des US-Staates ein bisschen erhöhen. Das ist ja seine Idee dahinter, sondern sie werden ja auch die Unternehmen belasten. Und das könnte eben auch das Wirtschaftswachstum ein Stück weit belasten und ausbremsen. Und die Zölle sind da dann, sind dann so ein bisschen der Gegenpol. Aber das war jetzt noch nicht der Grund, warum die Fed gesenkt hat, auch wenn Donald Trump ganz viele weitere Zinsschritte quasi befiehlt. Aber das kann er nicht, die Fed ist unabhängig.
Okay, das heißt, du hast schon so ein bisschen angedeutet, inwiefern dann so eine Zinsentscheidung sich auf den Kapitalmarkt auswirkt. Aber auch Inflation hast du ins Spiel gebracht. Wir haben ja auch noch andere geopolitische, globale Spannungsfelder. Wie hängt all das dann zusammen? Und wie wirkt sich das vielleicht auch auf einzelne Anlageklassen, also jetzt zum Beispiel Aktien versus Anleihen aus?
Also bei Aktien ist es eben erstmal so, dass es gut für die Unternehmen ist, wenn die Zinsen niedriger sind. Es sei denn, wir sind halt in der Mega-Monster-Krise und es liegt sowieso alles am Boden und die Zinsen werden gesenkt, um das wieder ans Laufen zu bringen. Dann sind sie natürlich auch gut, aber die Aktien werden dann nicht ganz so schnell, nicht so schnell reagieren. Gold wird interessanter, wenn die Zinsen sinken. Gold gilt ja als sicherer Hafen, ebenso wie supersichere Staatsanleihen. Und bei allen geopolitischen, zollpolitischen und sonstigen Turbulenzen, die wir da erleben, sind amerikanische Staatsanleihen, die sogenannten US Treasuries, noch immer ein sicherer Hafen. Und wenn da eben die Renditen sinken, die Zinsen sinken, denn die werden sich anpassen an den Leitzins der Fed, dann wird Gold wieder ein Stück weit interessanter. Gold zahlt ja keine Zinsen und auch keine Dividenden. Ist eine sehr emotionale Währung, aber eben, wenn Anleihen uninteressanter werden, wir sind dann häufig Investoren eher dazu bereit, Anleihen zu verkaufen und Gold zu kaufen. Ich kann das nicht immer unbedingt nachvollziehen, aber so läuft es in der Regel. Das kann man dann also schon sehen und es ist eben einfach so, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Es wird sehr genau hingeschaut, wie die Fed einen Zinsschritt begründet und wie ihr Ausblick auf die Zukunft, auf die nächsten Monate ausfällt und entsprechend reagieren dann die einzelnen Assetklassen.
Da fällt mir auch gerade dein Artikel bei uns im Magazin zum Gold ein. Den können wir, glaube ich, auch nochmal in die Shownotes packen. Mhm. Also wer den Deep Dive zu Gold möchte, da vielleicht dann direkt mal reinklicken.
Und ich glaube, ich habe darin noch geschrieben, dass ich Gold als Anlageklasse nicht mag, weil es eben keine Dividenden und keine Zinsen zahlt. Das sehe ich immer noch so. Ich habe trotzdem Anfang des Jahres gekauft. Und zwar, weil ich von der Goldgier der anderen profitieren wollte, weil ich gesehen habe, die ganzen geopolitischen Spannungen, die Zollpolitik, die Angst vor vielleicht doch einer Rezession, vor vielleicht sogar einer Wirtschaftskrise, manche sehen da ja sehr schwarz mit Blick auf Donald Trumps Handelspolitik, dass der Goldpreis immer weiter steigt, auch die Notenbanken weiter kaufen. Und da habe ich gedacht, da will ich dann doch mal dabei sein. Aber nicht als sicherer Hafen, es ist ein bisschen die Gier.
Da bist du also anderer Meinung. Mhm. Okay, dann gucken wir noch mal kurz auf den Dollar. Da überschlagen sich ja auch die News und Headlines. Was ist da aktuell los?
Also es wird viel geschrieben und gesprochen über eine Dollarschwäche. Und das stimmt auch. Der Dollar hat im Vergleich zum Euro dieses Jahr mächtig korrigiert. Warum sage ich korrigiert? Ein renommierter Ökonom hat neulich mal zum Dollar gesprochen. Und er war der Meinung, und das sah man ehrlich gesagt auch im Chart, dass der Dollar in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark geworden ist, vielleicht ein bisschen zu stark und dass das jetzt eine Korrektur in die andere Richtung ist. Vielleicht ist er jetzt auch ein bisschen zu schwach. Es ist aber eben auch wieder der Zollpolitik von Donald Trump geschuldet ein Stück weit. Es ist Haushaltslochs in den USA, wir haben ja gerade einen Shutdown, geschuldet, der extrem hohen Verschuldung. Und da haben dann eben viele Investoren doch mal ein bisschen Geld. Entschuldigung, siehst du, wenn wir über Gold sprechen, geht's drunter und drüber. Gleich sage ich noch Golf. Also, da haben dann einige Investoren doch mal ein bisschen Geld aus dem Dollarraum abgezogen. Das haben wir teilweise auch in den Anleihenmärkten sehen können. Sie haben dann eher auf andere sichere Häfen gesetzt, denn auf US-Staatsanleihen. Und dadurch ist der Dollar immer schwächer geworden. Das hat natürlich Folgen für die Wirtschaft. Ein schwächerer Dollar bedeutet wahrscheinlich wettbewerbsfähigere Exportpreise. Das würde dann internationalen US-Konzernen und international Tätigen so ein bisschen Rückenwind verleihen. Aber eine Dollarschwäche heißt auf der anderen Seite auch, dass die Gewinnmargen von Unternehmen ein bisschen schmaler ausfallen, die viel importieren, weil die Importe dann dadurch eben teurer werden. Also die Sache hat immer zwei Seiten und es ist natürlich auch die Frage, was passiert mit den Zöllen? Sprich, wer gibt das an wen weiter? Wie viel zahlen die Exporteure? Wie viel zahlen die Importeure? Wie viel von ihrer Marge geben sie ab? Wie viel geben sie weiter an ihre Kunden? Und da ist natürlich auch ganz wichtig der US-Verbraucher. Das ist ja ein sehr wichtiger Wachstumsfaktor in der private Verbrauch in den USA. Also da muss man nochmal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Erstmal will Trump diesen schwachen Dollar, aber ich glaube, er wird sich noch wundern, was das alles am Ende so bedeuten könnte und bedeuten wird. Wir sehen es noch nicht richtig, es sind bisher Vermutungen. Die Quartalszahlen fürs zweite Quartal, die wir ja vor ein paar Wochen gesehen haben, sind super ausgefallen. Die fürs dritte werden bestimmt auch noch recht gut sein, aber irgendwann schlägt das Ganze durch und dann mal schauen.
Werbung. Die gesetzliche Rente allein wird vermutlich nicht ausreichen, um im Alter unseren Lebensstandard halten zu können. Aber wie viel wird dir konkret fehlen? Die Finanzheldinnen-App hilft dir, genau das herauszufinden. Auf Basis deines Alters und Einkommens berechnen wir deine Rentenlücke. Und keine Sorge, die App lässt dich mit dieser Zahl nicht alleine. Sie begleitet dich weiter mit Lernmodulen und hilft dir Schritt für Schritt herauszufinden, wie du die Lücke schließen kannst. Den Link zur App findest du in den Shownotes. Werbung Ende. Hat denn dieser Währungskurs auch Auswirkungen auf andere Währungskurse, wie jetzt beispielsweise auf Schwellenländerwährungen?
Auf jeden Fall. Es sind ja viele Schwellenländeranleihen auch und da unterscheidet man immer eben zwischen jenen, die in den Landeswährungen gehandelt werden, also in einer südafrikanischen Währung oder welches Land auch immer. Oder, und das tun eben auch viele Länder aus den Schwellenländern, die in Hartwährung, sagt man so schön, in US-Dollar gehandelt werden. Klar, wenn der US-Dollar schwächer wird, ist das für die eigentlich erstmal von Vorteil. Aber auch da ist natürlich so das große Ganze, das große Bild zu betrachten. Wie viel Geld ist da schon abgeflossen? In welche Richtung? Wie treffen die Zölle die einzelnen Länder? Das hat natürlich mit Blick auf die Anleihen und die Zinsen, die dann noch bezahlt werden müssen, die Renditen auch einiges an Auswirkungen. Also auch das bleibt spannend und das sind halt auch einfach Auswirkungen, die wir erst so in einem halben, dreiviertel Jahr oder anderthalb, zwei Jahren sehen. Also da ist schon einiges ins Rutschen gekommen, aber dieser schwache Dollar ist jetzt auch nicht windelweich. Ja? Also er ist einfach schwächer, als es in den vergangenen Monaten und Jahren war. Und jetzt ist eben der Dollar schwächer und dadurch sind andere Währungen stärker, vor allem eben auch der Euro. Wobei viele sagen, der Euro ist nicht stark, es ist der Dollar schwach. Aber das ist egal. Am Ende ist der jetzt halt stärker als der Dollar.
Das Verhältnis, ja.
Ja.
Okay, und ganz praktisch gesprochen, was hat das dann am Ende für Auswirkungen für mich als Privatanlegerin in Deutschland? Wo kann ich das alles sehen?
Das sind ganz viele verschiedene Dinge. Es kommt wie immer darauf an, was deine Anlagestrategie ist, wie du investiert hast. Wir haben erstmal gesehen zu Jahresbeginn, dass die europäischen Börsen, vor allem die deutsche, deutlich besser gelaufen sind als die US-Börsen. Das ist eben dieser Dollarflucht auch ein bisschen geschuldet. Investoren haben Geld aus dem Dollarraum rausgeholt und in Europa investiert. Dann kam allerdings diese Zollankündigung, das war, glaube ich, am 1. oder 2. April. Dann hat er erstmal ordentlich gescheppert, dies und jenseits des Äquators, nein, nicht Äquators, des Atlantiks. Und danach startet dann so eine Erholungsrallye und die USA haben jetzt schon ein ganzes Stück wieder wettgemacht von ihrem schlechten Jahresauftakt. Aber es ist nach wie vor so, der S&P 500 liegt so roundabout 15% im Plus seit dem 1.1. und der DAX eben über 20%. Also da merkst du das schon immer noch, aber es ist halt nicht mehr so Europa im Plus, USA im Minus, wie es im ersten Quartal war. Also da hast du dann schon erstmal so ein bisschen, wenn du in Europa investiert warst, super. Wenn du in den USA investiert bist, hast du leider von diesen 15% S&P 500 Gewinn nicht ganz so viel mitbekommen, weil diese Aktien, das gilt übrigens auch, wenn du in ETFs auf amerikanische Aktien investierst oder in MSCI World mit 70% US-Anteil, dieser Gewinn ist zum größten Teil oder zu einem großen Teil vom schwachen Dollar aufgefuttert worden. Das heißt, der schwache Dollar lastet auf deiner Rendite. Besonders toll kann man das eigentlich ablesen, da sieht man es dann am Gold. Der Goldpreis wird ja in Dollar berechnet und der Gold hat seit Anfang des Jahres 48% zugelegt im Dollar. In Euro sind es nur 30% und das ist eben genau diese Euro-Dollar-Nummer. Und ähnlich ist es mit Aktien auch. Also wenn du im Euroraum investiert bist, hast du einen Vorteil, weil du hast einfach immer 1:1 den Gewinn, den Verlust dann allerdings auch. Und wenn du im Dollarraum unterwegs bist, hast du immer diese Währungsschwankung, die sich aber, wenn man sehr langfristig investiert, dann doch ausgleichen. Also man hat das einfach, mal ist der Dollar schwächer, mal ist er stärker und andersrum der Euro. Das ist ganz normal. Jetzt dieses Jahr war es eben sehr extrem, weil der eben wirklich ein Stück weit abgestürzt ist, der Dollar. Aber ich denke, der wird sich auch wieder erholen. Vielleicht nicht in den nächsten Monaten, vielleicht auch erst in 2 Jahren. Aber wenn du auf Sicht von 10, 20, 30 Jahren investiert bist, musst du dir darüber gar nicht so wirklich Gedanken machen. Aber du siehst es im Augenblick in deinem Depot, alles, was viel US-Anteil hat, läuft nicht so super.
Da sprechen wir aber von einem US-Anteil, also von den Unternehmen, in die ich investiert bin über den Index und nicht die Fondswährung. Was ist da der Unterschied, wenn USD in meinem ETF-Namen drin steht?
Das ist eigentlich ehrlich gesagt relativ wurscht, wie der gerechnet wird, weil du hast deine Performance und wichtig ist, wo das Geld investiert wird. Und das ist dann eben der Euro oder der Dollarraum oder irgendein anderer Währungsraum.
Verstanden. Wenn da noch Fragen sind, müssen wir dann nochmal genauer hinschauen. Aber wir haben jetzt mitbekommen, okay, US-Raum und da die Rendite hat sich so ein bisschen, ja, aufgrund der Währungskurse verschoben, beziehungsweise es hat sich irgendwie gleichzeitig so ein bisschen ausgeglichen und deswegen
bisschen Luft aufgelöst,
ja, konnten wir die Rendite nicht mitnehmen.
Nee, ausnahmsweise mal nicht.
Es wird aktuell von einem schlechten Dollar gesprochen und in diesem Zusammenhang von einer Währungsabsicherung. Was bedeutet das für mich als Anlegerin und kann man sich dagegen absichern? Wenn ja, wie?
Das kannst du. Bei ETFs steht dann beispielsweise im ETF-Namen hinten hedged. Hedging ist halt so ein Schutz. Und das macht bestimmt Sinn, wenn man in wahnsinnig schwankungsintensiven Schwellenländerwährungen unterwegs ist. Bei Euro, Dollar und wenn du langfristig anlegst, macht das wenig Sinn, weil da sind Finanzinstrumente, die dann eingesetzt werden, eben dann im Spiel, die auch Geld kosten. Das kostet dich also auch ein bisschen Rendite. Ich würde es nicht machen. Wenn man kurzfristiger unterwegs ist, ist das sicherlich ein bisschen anders. Da muss man mal hinschauen. Aber wenn es langfristig ist, dann nicht. Anders ist es eben wirklich, wenn man in speziellere Währungen geht. Türkische Lira schwanken, da wird einem schlecht beim Blick auf den Chart. Bei anderen Schwellenländerwährungen auch. Da ist es sicherlich ein anderes Thema. Aber bei Euro-Dollar würde ich das ausblenden, das vermeintliche Währungsrisiko.
Also ist der Absicherungsmodus da auch die langfristige Strategie?
Ja.
Jetzt haben wir über einige aktuelle Themen gesprochen und ich finde, da gehört jetzt auch gerade im Oktober das Stichwort Jahresendrally mit dazu. Was heißt das eigentlich, allein dieses Wort?
Also Jahresendrally heißt nicht, dass DAX und Co. und welche Börse der Welt auch immer vom 24.12. bis zum 31.12. abgehen wie eine Rakete, auch wenn das zu Silvester schön wäre. Jahresendrally meint im Grunde das vierte Quartal. Und es ist statistisch so, dass ich glaube Juni und September die schwächsten Monate des Jahres sind. Die stärksten sind so Oktober, November. Und deswegen redet man da immer von der Jahresendrally. Das ist aber eben langfristige Statistik. Das heißt leider, dass eine Jahresendrally nicht garantiert ist. Aber sie ist in der Regel recht sicher. Und ich habe gerade eine Analyse von HQ Trust, das ist ein Family Office, gesehen, die haben sich mal den DAX angeschaut und wenn das Jahr so richtig gut war und ich habe gerade schon gesagt, über 20% plus jetzt schon, dann ist die Jahresendrallye auch immer besonders gut ausgefallen. Also wir dürfen hoffen, aber auch da gibt es natürlich wieder die Ausnahmen, die die Regel bestätigen.
Ab wann spricht man denn von einer Rallye und warum ist es ausgerechnet immer zum Jahresende und nicht die Jahresmit-Rallye?
Ich kann dir gar nicht genau sagen, ob es da Prozente gibt, wann es eine Rallye ist, aber es sind schon stärker steigende Kurse, als jetzt irgendwie 1% im Monat zu machen. Es sind wahrscheinlich eher so 3 oder 4 pro Monat. Aber es heißt jetzt auch nicht, dass der DAX in den nächsten 3 Monaten 30% steigt, um Gottes Willen. Aber so 5 wäre auch schon schön. Vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass Aktien bei breiter Risikostreuung langfristig so zwischen 6 und 8% pro Jahr liefern. Mit sehr schlechten und sehr guten Jahren dazwischen natürlich. Also langfristiger Durchschnitt. Also irgendwas, was da so um die 4-5 ist, wäre schon eine schöne Rallye. Und warum zum Jahresende? Ja, also es gibt da immer dieses Window-Dressing wohl als Phänomen. Und das heißt, dass die Fondsmanager und andere Vermögensverwalter natürlich das im Depot haben wollen, was besonders gut gelaufen ist. Weil sonst müssen sie sich nämlich den Jahresgesprächen mit ihren Kunden im nächsten Jahr, im ersten Quartal anhören. Warum hatte ich denn keinen Nvidia im Depot oder keine Apple oder keine was auch immer? Nur Beispiele, keine Empfehlung. Das ist wohl so ein bisschen ein Faktor. Und vielleicht ist es auch so, dass einige auch auf ihr Konto gucken, was ist noch da, ich investiere es mal. Es gibt wahrscheinlich verschiedenste Gründe. Ich warte ehrlich gesagt nie so richtig auf die Jahresendrallye. Man könnte meinen, ich mache einen Fehler, ich mache mein jährliches Rebalancing, wo ich immer viel zukaufe, auch zwischen Weihnachten und Neujahr, weil es langfristig relativ egal ist, wann man eingestiegen ist. Gilt übrigens sogar für einen Crash, egal ob davor, mittendrin oder danach. Das macht langfristig nicht so viel aus. Aber es ist schon ein wiederkehrendes Muster, dass die letzten Monate verdammt stark sind. Aber manchmal ist die Jahresendrallye auf Mitte November schon gelaufen und dann wabbelt es alles nur noch seitwärts.
Also das letzte Quartal ist da auch ein dehnbarer Begriff und es muss nicht alles bis zum 31.12. passieren. Abschließend, wie sehen die Prognosen für das letzte Quartal aus? Du hast schon ein bisschen angedeutet, das Jahr bis hierhin war ja schon gut und man erhofft sich jetzt auch noch eine starke Jahresendrallye. Gibt es da für uns als Anlegerin etwas zu beachten?
Also ich würde sagen, wenn ich langfristig investiere, muss ich nicht wirklich irgendetwas beachten. Die Prognosen sind gar nicht so schlecht. Man geht davon aus, dass die, vor allem in den USA, die Berichtssaison, die jetzt im Oktober wieder beginnt, für das dritte Quartal sehr gut ausfallen wird. Da gibt's ja auch dann immer viele positive Überraschungen, was aber daran liegt, dass die Analysten vor dieser Quartalsberichtssaison immer die Prognosen runtersetzen. Und dann ist natürlich die Latte, über die man drüber springen muss, gering. Das ist immer dasselbe Spiel in Europa. Wird nicht mit ganz so tollen Zahlen gerechnet, aber auch nicht richtig schlecht. Mal gucken, es gehen viele davon aus, dass es 2026 vor allen Dingen in Deutschland, Europa insgesamt wirtschaftlich, wieder besser laufen wird. Wir hoffen, dass es so kommt. Die US-Wirtschaft zeigt sich ja immer noch relativ robust, trotz dieser Zölle. Aber habe ich ja vorhin auch schon gesagt, die sind ja noch gar nicht so richtig durchgeschlagen. Es geht ja gerade erst richtig los. Mal schauen, wie das ausfällt. Ich glaube, dass das vierte Quartal und wahrscheinlich auch das nächste Jahr noch recht gut sein werden. Ja, es gibt immer warnende Stimmen, dass vor allem die US-Technologieaktien natürlich sportlich bewertet sind. Das stimmt auch. Und wir haben da ja auch schon mal Rücksetzer zwischendurch gesehen. Die sind aber immer gleich für Nachkäufe genutzt worden. Also ich würde einfach empfehlen, langfristig denken, langfristig anlegen, langfristig handeln, sich nicht verrückt machen lassen, auch wenn es mal ruckelt. Wie heißt es immer so schön, hin und her macht Taschen leer, dann verkauft man übereilt und findet den Einstieg nicht mehr und steht am Rand, das ist auch doof. Klar, es kann immer mal wieder Rücksetzer geben, es kann aber auch ganz schnell wieder aufwärts gehen und das Gleiche gilt für den Dollar. Auch da kann es ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Ich wäre entspannt, was die nächsten Monate angeht und mit Blick auf die USA, nächstes Jahr sind Midterm-Wahlen, also diese Zwischenwahlen im November und die USA feiern ihren 250. Geburtstag. Ich glaube nicht, dass Trump eine Rezession oder eine Wirtschaftskrise haben will und da wird er auf jeden Fall dagegen steuern und sei es mit irgendwelchen Steuerpaketen, irgendwelchen Wahlgeschenken. Die Frage ist natürlich, was macht die Fed? Bleibt die weiterhin unabhängig, was sie eigentlich sein sollte? Ich glaube, dass die Notenbanker sich weiter wehren werden gegen Eingriffe von Donald Trump. Allerdings endet ja auch die Amtszeit von Jerome Powell. Das wird noch ein bisschen spannend. Das kann nochmal für Rücksetzer sorgen. Aber grundsätzlich bin ich optimistisch. Und da ich auch langfristig denke, ist mir das eigentlich auch egal, was in den nächsten Monaten passiert. Als Journalistin natürlich nicht.
Danke für deine Einschätzung an der Stelle und die verschiedensten Ausblicke. Wir wollen jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen. Was sind die wichtigsten Do's und Don'ts in der aktuellen Lage bei allem, was gerade so passiert für alle Finanzheldinnen, die hier zuhören?
Also langfristig denken, langfristig handeln, sich nicht verrückt machen lassen, Rücksätze vielleicht auch für Zukäufe nutzen und immer dran denken, hin und her macht Taschen leer.
Super. Wenn du diese Podcast-Folge informativ und gut fandest, hinterlass uns gerne eine Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn, damit wir alle noch mehr über Geld sprechen. Dann haben wir hier eine knackige Wissensfolge wieder über die Bühne gebracht. Vielen Dank, Jessica. Und
sehr gerne.
Dann sage ich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.